Das Konzert für Bratsche in Gedo von Georg Philipp Telemann. Das Hören dieses elegischen Konzerts vor 2 Jahren in einer kleinen Prager Kirche gab mir den Aufschlag, um mit dem Viola-Unterricht schlussendlich zu beginnen. Doch nicht nur für mich ist das Konzert bedeutsam, sondern für die Musikgeschichte im Gesamten. Es war das erste Solokonzert für Bratsche überhaupt. Auch sonst war Telemann für seine Zeit inno und vor allem produktiv. Trotzdem kennt ihn außer den aufmerksamen HörerInnen barocker Musik heutzutage kaum wer. Den 250. Todestag Telemanns nahm ich mir zum Anlass, den Komponisten bekannter zu machen und sprach über Wirken und Innovationen in Telemanns Werken mit Professor Dr. Wolfgang Hirschmann vom Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Halle.
Schön, dass Sie über das Bratschenkonzert zu Telemann gekommen sind. Das ist ein Bereich, mit dem ich sehr, sehr ausführlich beschäftigt habe, im Konzertschaffen von Georg Philipp Telemann geschrieben. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Bereich, auch sehr aussagekräftig für Telemanns Musik. Er verbindet in seinen Konzerten nämlich verschiedene Nationalstile, die in den italienischen Stil, mit dem französischen, teilweise auch mit dem polnischen Stil und hat sich da eine ganz eigenständige Art der konzertanten Musik erarbeitet. Und dieser Zugriff auf das musikalische Material, also dass man aus verschiedenen Stilen sozusagen einzelne Elemente rausgreift und die neuartig kombiniert und zusammensetzt. Das ist sehr charakteristisch für Telemanns Kunst. Es lässt sich auch anbinden an eine geistesgeschichtliche Bewegung, die man als Eklektik oder eklektische Philosophie bezeichnet hat. Also das Auswählen von verschiedenen Elementen, um da sozusagen die eigenständige Sprache zu finden oder ein eigenständiges philosophisches System im Bereich der Philosophie. Also in meiner Sicht ist er der große Eklektiker in der Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts. Also so eine Synthesehaltung, denke ich, die gab es schon bei anderen Komponisten auch. Was aber bei ihm, denke ich, wichtig ist, ist dieser programmatische Habitus im Komponieren auch. Ne? Dass er wirklich alle Gattungen systematisch durchgearbeitet hat. Er hat eigentlich in allen Gattungen, außer in der Orgelmusik, komponiert und hat dieses Konzept eigentlich in allen Gattungen durchgeführt. Das finden wir zum Beispiel ganz besonders stark auch in seiner Kirchenmusik. Er ist ja ein ganz einflussreicher Kirchenmusiker gewesen. Und er hat also Kirchenkantaten komponiert, aber er hat es dann so gemacht, dass er zum Beispiel einen Kantatenjahrgang komponiert hat, in dem er vor allem französische Stilelemente verarbeitet hat. Oder er hat einen anderen Jahrgang komponiert, in dem er konzertierende Elemente aus der italienischen Musik verarbeitet hat. Ne? Und so ist es also wirklich wie so ein großes kompositorisches Programm, diese eklektische Konzeption, diese Synthesehaltung, die sich durch sein ganzes Schaffen zieht. Übrigens hat durch sein ganzes sehr langes Schaffen, ne, das ja bis in die 1760er Jahre hineingeht.
Deswegen fand ich das Viola-Konzert auch so besonders. Ich habe mich dazu ein bisschen belesen gehabt. Das war ja auch das erste überhaupt, ein Solo-Konzert. Und sonst, ich glaube, er hatte doch auch bestimmte so Lieblingsinstrumente und da hatte die Bratsche ja auch als erstes überhaupt reingebracht, oder?
Ja, also das ist eine interessante Frage, die Sie da ansprechen. Da unterscheidet er sich von anderen Komponisten, also zum Beispiel Johann Sebastian Bach, der war ja vor allem ein Orgel- und Klaviervirtuose. Übrigens auch Georg Friedrich Händel hier, unser Hallenser Heroe, der ja auch als Orgel- und Klavierimprovisator großen Eindruck erregte und auch ein großer Virtuose war. Ne? Dieses Virtuosentum, das hat eigentlich Telemann nie wirklich interessiert, sondern er war von Beginn an daran interessiert, ganz viele Instrumente kennenzulernen. Also das schreibt er explizit, die ganzen Streichinstrumente, unter anderem dann auch die Viola. Auf der Geige hat er sich wahrscheinlich so ein bisschen perfektioniert, aber es ging ihm vor allem darum, die Eigenarten und die Idiomatik der verschiedenen Instrumente kennenzulernen. Und deswegen schreibt er auch Musik, die sehr stark auf den Charakter der Instrumente zugeschnitten ist. Ne? Also es ist eine sehr, sehr idiomatische Musik. Ne? Wenn er eine Violinsonate schreibt, dann liegt das ganz besonders gut auf der Violine. Wenn er ein Viola-Konzert schreibt, dann liegt das ganz besonders gut auf der Viola. Und ich erkläre mir auch die Beliebtheit des Viola-Konzerts jetzt nicht nur daraus, dass es eben ansonsten keine so frühen Bratschenkonzerte gibt, sondern auch daraus, dass es halt sehr, sehr gut auf das Instrument zugeschnitten ist.
Musik ist ja auch sehr interessant zu sehen, wie wurde denn der damalige moderne Musikstil damals aufgenommen beim Publikum?
Ja, also unterschiedlich, ne? Also es ist keineswegs so, es gibt so ein Klischeebild von Telemann als den angepassten Komponisten, ne? Das wurde so in den 70er, 80er Jahren vertreten, dass er sozusagen sein kompositorisches Fähnlein immer in den Wind gedreht hätte. Je nachdem, was so verlangt war, hat er das willfährlich so geboten und wäre so der reine Modekomponist gewesen. Da könnte man sich jetzt eigens darüber Gedanken machen, was jetzt eigentlich so schlimm ist, wenn jemand bestimmten Moden folgt. Aber tatsächlich war es so, dass er natürlich auch gegen Widerstände ankomponieren musste. Also gerade diese Kantatenform, die er dann favorisiert hat, das war ja auch so eine Hybridform, nennen wir das, ne? Stichwort eklektische Konzeption. Ne? Da haben sie einerseits Arien aus der Operntradition und auch das Rezitativ, also den Sprechgesang aus der Oper. Dann kommen aber dazu noch Choralgesänge, also Liedgesänge in einem sehr einfachen musikalischen Satz, und sie haben als viertes Element dann noch biblische Sprüche, ne, kurze biblische Zitate, die in einem sehr chorischen, kontrapunktischen Satz musiziert werden. Und das ist jetzt eine Form, die zunächst mal alles andere als, wie soll ich sagen, selbstverständlich ist, ne? Und da hat er sehr viel getan in der protestantischen Kirchenmusik, um diese Form überhaupt einzuführen und die auch zu etablieren. Ne? Und so ist es in vielen Bereichen, dass er, denke ich, auch sehr viel Mühe investiert hat, um bestimmte neue Musikformen, übrigens auch neue Vertriebsformen von Musik, also er war ja auch ein Musikverleger, durchzusetzen. Ne? Und das war, denke ich, auch mit viel, viel Arbeit, mit viel Mühe und auch mit viel Gegenwind teilweise verbunden. Ne?
Also er war auch ein großer Geschäftsmann.
Ja, das kann man sagen, obwohl das ja immer noch mit einem gewissen Ogu hier in Deutschland verbunden ist. Ne? Der Künstler, der zugleich Geschäftsmann ist, das ist also das ist etwas suspekt. Ne? Der Künstler, der wirkliche Künstler, der muss immer an der Gesellschaft leiden. Ne? Also das kann man bei Telemann keineswegs sagen. Ne? Und er hat also für seine eigene Musik auf sehr innovative Weise Vertriebswege gesucht und Wege der Popularisierung erschlossen. Um dann nur ein Beispiel zu nennen, er hat einen Jahrgang mit Kirchenmusik drucken lassen, was schon eine Besonderheit war in der damaligen Zeit, aber er hat es so vertrieben, dass einzelne Kantaten in wöchentlichen Lieferungen, also wie eine moralische Wochenschrift, vertrieben wurden. Das heißt, man konnte sich Kantate Woche für Woche kaufen, wie sie sich eine Zeitschrift oder eine Zeitung kaufen. Und das erschließt natürlich ganz andere Publikumsschichten und das sorgt für eine ganz andere Verbreitung. Ne? Und da ist er auch fest, denke ich, in der Frühaufklärung fundiert, ne? In der Art und Weise, wie er da versucht, Musik auch breiteren Bevölkerungsschichten auf solchen Vertriebswegen, modernen Vertriebswegen nahezubringen.
Das ist ja interessant, weil damals haben doch eigentlich, sind es ja auch Barockzeit, eher Leute aus dem reichen Bildungsbürgertum haben doch nur Musik gemacht. Und er ist ja dann anscheinend sozusagen rausgetreten aus dem und macht ja Musik für alle und nicht nur für die höheren Schichten.
Das kann man so sagen. Ne? Er hat sich auch stilistisch ganz bewusst, zum Beispiel in seiner Opernproduktion, auch an Menschen gerichtet, die jetzt nicht so den hohen Stil unbedingt hören wollten, sondern die zum Beispiel auch so ein sehr amüsantes Lachtheater geschätzt haben. Es gibt zum Beispiel einen Druck von ihm, die komischen Arien aus der Oper Adelheid. Ne? Und das ist ganz, ganz deftige, komisierende, Geschlechterkomik, kann man sagen. Und also das hat er mit großem Vergnügen, mit großer Lust betrieben und ist dafür auch angegriffen worden. Auch da kann man zeigen, ne? Also sein Kollege in Hamburg, der Johann Matheson, der hat gesagt, ja, das ist unflätig, damit würde man die Würde der Musik in den Staub treten. Mhm. Ne? Also das geht nicht. Während das für Telemann, der da ein sehr offener Mensch war. Ne? Er war ein strenger Protestant, aber er war auch ganz, ganz offen für alles, ne? Was vielleicht ja für den Protestantismus nicht ganz untypisch ist. Der hatte da eigentlich kein Problem damit. Ne? Also was zum Beispiel den Johann Matheson auch gestört hat, war, schreibt an einer Stelle, also früh ist ein Bürgermeister beerdigt worden, da hat der Herr Telemann eine Trauermusik dazu geschrieben und abends ist dann in der Oper so ein zotiges Stück aufgeführt worden. Das geht auch nicht, dass man das am selben Tag aufführt. Und das war also für Telemann war das keine keine Geschichte. Er ist da sehr, ja, sehr offen und pragmatisch handelnder Mensch gewesen, habe ich den Eindruck.
Kommen wir mal auf Halle zurück. In Halle sind ja gerade die Händel-Festspiele zu Ende gegangen. Er war ja auch ein Zeitgenosse von Telemann. Aber Telemann scheint ja irgendwie auch in der heutigen Zeit sehr viel unbekannter sein als Händel oder auch als Bach, obwohl er wesentlich mehr und auch irgendwie vielseitiger anscheinend produziert hat. Warum ist das so?
Ja. Was die heutige Bekanntheit angeht, also da muss man sich klar machen, dass Telemanns Musik im späten 18. Jahrhundert nicht mehr gespielt wurde. Also das ist ein großer Unterschied zu Händels Musik, also vor allem die Oratorien von Händel, ne? Der Messias, Judas Maccabäus und wie diese Stücke alle heißen, die haben eine durchgehende Aufführungstradition durchs 19. bis ins 20. 21. Jahrhundert. Und das können Sie bei Telemann so nicht feststellen. Also da bricht die Aufführungstradition ab und er wurde erst so nach und nach im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Das heißt, da haben Sie keine so große Aufführungstradition in der Musik von Telemann. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass er vor allem im 19. Jahrhundert von der Bach-Forschung als so eine Art Kontrastfigur aufgebaut worden ist. Also er war sozusagen die Negativfolie zu dem alles überstrahlenden Johann Sebastian Bach.
Ne? Also wie Mozart und Salieri.
Genau so kann man das vergleichen. Ne? Und aus dem Schatten ist er lange Zeit nicht herausgekommen. Ne? Ich bin selber in der Zeit groß geworden und auch als Wissenschaftler sozusagen sozialisiert worden, wo man mir auch immer gesagt hat, was wollen Sie denn mit dem Telemann? Na, das ist doch also ne, unterste Schublade so ungefähr. Ne. Ich habe aber also während meines Studiums schon gemerkt, wie viel großartige kompositorische Substanz und wie viel Eigenart und wie viel faszinierende Musik in diesen Oeuvre steckt. Ne. Und das hat mich, gerade weil es eben so wenig bekannt war und weil es noch so viel zu entdecken gibt bei Telemann, hat mich das sehr fasziniert. Und inzwischen die jüngere Wissenschaftlergeneration und auch die jüngere Musikergeneration hat da einen ganz neutralen Zugriff. Also ich bin mir sicher, dass das auch in der Zukunft so bleiben wird. Ne. Sodass ich davon ausgehe, dass schon Telemann noch an Popularität gewinnen wird, ne? wenn gleich er vielleicht nie die weltweite Verbreitung erreichen wird, wie die Musik von Händel oder die Musik von Bach. Ne?
Und das, obwohl dieses Jahr der 250. Todestag ist. Welchen Einfluss hat er denn heute noch auf die jetzige Musik oder auch auf die Musikwissenschaft?
Ja, also der Einfluss auf die heutige Musik, das ist schwer einzuschätzen. Ne? Also es ist klar, dass an den Musikkonservatorien wie auch an den Musikhochschulen auch in den Kompositionsklassen andere Muster gelehrt werden. Ne? Also da schaut man sich eher Bachsche Choralsätze an, als dass man mal einen Telemannschen Choral analysiert. Aber es gibt auch moderne Komponisten, die durchaus sich mit Telemann auseinandergesetzt haben. Ne? Also ein Beispiel ist der Wolfgang Rien, der also in einem Interview sich sehr positiv über Telemann geäußert hat und auch zeigt, dass er sich sehr genau mit diesem Oeuvre beschäftigt hat. Das ist eine interessante Stelle, da spricht er mit einem Musikwissenschaftler, dem Rainer Brinkmann, der zunächst mal so diese ganzen Klischeevorstellungen von Telemann nochmal aufwärmt und der Komponist, der moderne Komponist, widerspricht ihm aber dann. Ne? Und dann kommt halt so der Hinweis, naja, aber die vielen Kompositionen, das war doch eigentlich ein Vielschreiber. Und dann sagt aber der Komponist wieder, naja, was, wieso? Vielschreiber, der hat ihm halt viel eingefallen und außerdem, er hat so lang gelebt. Ne? Also das muss man sich ja tatsächlich mal klar machen, er ist... Ich glaube, im 86. Jahr seines Lebens ist er verstorben. Ne? Und jetzt rechnen Sie mal Mozart, wie alt war Mozart? 36 oder 1756 bis 91. Oder, ne? Also so können Sie ungefähr ausrechnen, 35, 36. Ne? Denken Sie sich mal, Mozart hätte auch so lange gelebt. Ne? Wie viele Werke wären da noch gekommen? Also das muss man sich schon klar machen. Ne? Und außerdem ist es wohl so, dass das Komponieren für Telemann sowas wie ein Lebenselixier war, habe ich den Eindruck. Ne? Also er hat auch komponiert, da hätte er gar nicht mehr komponieren müssen. Ne? Also er war da offenbar so eine Art, wie soll ich sagen, ja? Also das hat was Obsessives bei ihm, das Komponieren. Und das finde ich, ich finde obsessive Künstler immer faszinierend. Ne? Das wird oft, man assoziiert oft so Massenware, aber das stimmt nicht. Also das ist ein sehr, sehr obsessives Komponieren, dass er immer wieder neue Wege erprobt und immer neue Kombinationen durchspielt. Ja, cum grano salis, ne? Also da gibt es einen langen Streit drüber. Ne? Also gerade bei Bach, die einen sagen, er hat eine ganze musikgeschichtliche Epoche abgeschlossen, er ist der große Vollender, und andere sagen, nein, Bach ist der Wegbereiter, der große Innovator für spätere. Im Grunde gilt bei großen Komponisten immer beides. Die schließen natürlich auch an Traditionen an, aber denken natürlich auch an diesen Traditionen weiter. Und das gilt für Telemann genauso wie für Johann Sebastian Bach. Wobei bei Bach, denke ich, das Spektrum doch ein bisschen enger war. Ne? Also er ist ja der große Meister der Fuge. Mhm. Und er hat im Grunde alle Gattungen, die er behandelt hat, auf Fugenart traktiert. Also er schreibt Suitensätze, die eben dann auch fugenartig sind. Ne? Und da ist, denke ich, Telemann vielfältiger, vielgestaltiger und farbiger in den Verfahren, die er ansetzt. Aber er erreicht natürlich niemals die kontrapunktische Dichte und Intensität der Bachschen Musik. Das war auch gar nicht seine Zielsetzung. Also er wollte da auf anderes raus. Dieser berühmte Vergleich von Bach und Telemann oder dieser aufgezogene auch zwischen Bach und Händel, also diese Vergleiche, die kranken immer daran, dass man davon ausgeht, dass die Komponisten dasselbe gewollt hätten. Dass der eine das besser gekonnt hätte als der andere. Aber das stimmt ja gar nicht. Also das sind drei Figuren, die sehr unterschiedliche Lebenswege und Lebenswerke absolviert haben. Und die auch ganz unterschiedliche Konzeptionen hatten. Und da hat jeder für sich seine ganz eigenen Qualitäten, übrigens auch Schwächen. Gilt eigentlich für alle drei Komponisten. Thank you.